Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nut Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Geheimnis eines fucking guten Lebens von Andrea Weidlich ist ein psychologischer Roman mit starkem Lebenshilfe- und Reflexionsanteil. Im Mittelpunkt steht Josephine, die mit Unzufriedenheit, unerfüllten Plänen und der Frage ringt, was sie vom Leben eigentlich will. Das Buch verbindet eine erzählerische Form mit existenziellen Themen wie Sinnsuche, Selbstbild und innere Orientierung. Statt klassischer Ratgeberlogik nutzt es eine fiktionale Geschichte, um Fragen nach Glück, Aufschub und persönlicher Entwicklung erfahrbar zu machen. Eine zentrale Rolle spielt die kindliche Beobachtung einer roten Tür und die Begegnung mit dem Therapeuten Eduard Goldbach, die als Ausgangspunkt für eine tiefere Selbstbefragung dient. Dadurch richtet sich das Buch an Leserinnen und Leser, die nicht nur Tipps suchen, sondern über ihre eigenen Muster, Wünsche und Lebensentscheidungen nachdenken wollen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Josephines Unzufriedenheit als Ausgangspunkt einer Sinnsuche. Die Handlung setzt nicht bei einem äußeren Ereignis, sondern bei einer inneren Krise an. Josephine ist mit sich und der Welt unzufrieden, ihre früheren Pläne haben sich nicht erfüllt. Und genau daraus entsteht die zentrale Frage des Buches. Was will ich eigentlich vom Leben? Diese Ausgangslage ist wichtig, weil sie viele Leserinnen und Leser unmittelbar anspricht. Das Buch zeigt nicht eine idealisierte Entwicklung, sondern einen Zustand des Verlorenseins, der realistisch und psychologisch nachvollziehbar wirkt. Damit wird Unzufriedenheit nicht als Schwäche behandelt, sondern als ernstzunehmender Hinweis darauf, dass ein Lebensentwurf überprüft werden muss. Die Geschichte macht sichtbar, dass Sinnsuche oft nicht mit großen Lösungen beginnt, sondern mit dem Eingeständnis, dass das bisherige Leben nicht mehr trägt. Der Roman nutzt diese Spannung, um den Übergang von passivem Aushalten zu aktiver Selbstbefragung zu erzählen. Zweitens, die rote Tür als Symbol für veränderte Lebenswege. Ein prägendes Motiv des Buches ist die rote Tür, die Josephine schon als Kind beobachtet. Sie sieht, dass Menschen anders aus ihr hervorkommen, als sie hineingegangen sind. Diese Beobachtung ist mehr als ein Detail der Handlung. Sie steht für Wandlung, Selbstveränderung und die Möglichkeit, dass ein innerer Prozess das äußere Auftreten verändert. Die rote Tür bündelt eine zentrale Aussage des Buches, nämlich dass Identität nicht starr ist, sondern sich in Begegnungen, Erfahrungen und Entscheidungen neu formt. Gleichzeitig bleibt das Symbol offen genug, um nicht belehrend zu wirken. Es erlaubt dem Text, eine philosophische Idee in eine anschauliche Szene zu übersetzen. Gerade diese Verbindung von Bild und Bedeutung macht den erzählerischen Kern aus. Die Tür steht nicht für einen schnellen Ausweg, sondern für die Tatsache, dass Menschen durch Erlebnisse, Einsichten und Krisen anders mit sich selbst in Beziehung treten können. Drittens, der Therapeut Eduard Goldbach als Gegenfigur zur inneren Blockade. Eduard Goldbach übernimmt im Buch die Funktion eines Gesprächspartners, der nicht mit fertigen Lösungen auftritt, sondern Josephine durch neue Fragen in Bewegung bringt. Das ist für die Wirkung des Romans zentral, weil sich die Veränderung nicht aus Selbstoptimierung, sondern aus Begegnung ergibt. Goldbachs einfühlsame, ruhige Präsenz schafft einen Raum, in dem Josephine über Dinge sprechen kann, die zuvor unausgesprochen geblieben sind. Damit zeigt das Buch, eine psychologische Grundidee-Erkenntnis entsteht oft nicht durch Druck, sondern durch Resonanz. Der Therapeut steht für eine Haltung, die Zuhören, Nachfragen und geduldiges Verstehen wichtiger nimmt als schnelle Ratschläge. Gleichzeitig wird die Autorität des Experten relativiert, denn entscheidend ist nicht bloß sein Wissen, sondern seine Fähigkeit, bei der Selbstklärung zu helfen. Das macht den Dialogteil des Buches vor anschlussfähig für Leserinnen und Leser, die therapeutische oder beratende Perspektiven nicht als Belehrung, sondern als Form von Entlastung erleben. Viertens, Briefe ans Leben als literarische Form der Selbstbefragung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist Josephines Entscheidung, Briefe ans Leben zu schreiben. Diese Form ist bemerkenswert, weil sie das Innere nicht abstrakt beschreibt, sondern in eine konkrete kommunikative Handlung übersetzt. Das Schreiben wird zu einem Mittel, um Fragen zu ordnen, Gefühle zu benennen und Ungeklärtes überhaupt erst sichtbar zu machen. Dadurch verbindet das Buch psychologische Reflexion mit einer literarischen Struktur, die persönlicher wirkt als ein klassischer Ratgeber. Briefe implizieren zudem einen Adressaten, der antworten könnte, und genau daraus entsteht im Buch eine Bewegung, Josephine erhält Resonanz auf ihr Fragen. Diese Form unterstützt das zentrale Thema des Buches, dass Sinnsuche kein rein innerer Monolog bleibt, sondern auf Antwort, Beziehung und Bedeutung angewiesen ist. Das Schreiben ist damit nicht nur Ausdruck von Nachdenklichkeit, sondern ein Instrument der Selbstveränderung. Es zeigt, wie Sprache helfen kann, das eigene Leben zu sortieren und das diffuse Gefühl von Stillstand in eine erforschbare Situation zu verwandeln. Schließlich, das dunkle Geheimnis als Gegengewicht zur Leichtigkeit der Selbsthilfe. Hinter der offenen Suche nach Glück und Sinn liegt bei Josephine ein dunkles Geheimnis. das ihr Leben belastet. Dieses Element verhindert, dass das Buch zu einer rein aufbauenden Wohlfühlgeschichte wird. Stattdessen entsteht eine Spannung zwischen äußerer Lebensfrage und innerer Last. Genau darin liegt ein wichtiger Unterschied zu vielen Büchern des Genres. Die Antwort auf die Frage nach einem guten Leben wird nicht als einfache Formel präsentiert, sondern ist an Verletzlichkeit, Schuld oder Verdrängung gebunden. Das Geheimnis verleiht der Geschichte psychologisches Gewicht und macht verständlich, warum Veränderung nicht bloß eine Frage des Willens ist. Wer mit einer verborgenen Belastung lebt, kann nicht einfach umdenken, sondern muss erst mit dem eigenen inneren Konflikt umgehen. Dadurch wird das Buch realistischer und emotional komplexer. Es zeigt, dass Selbstfindung oft dort beginnt, wo man bereit ist, das Unangenehme nicht länger zu umgehen, sondern in die eigene Lebensdeutung einzubeziehen. Zusammenfassend, dieses Buch eignet sich besonders für Leserinnen und Leser, die sich in einer Phase der Neuorientierung befinden oder sich mit der Frage beschäftigen, warum sie ihr Glück immer wieder auf später verschieben. Wer psychologische Themen lieber in erzählerischer Form als in nüchternen Ratgeberkapiteln aufnimmt, findet hier einen Zugang, der Reflexion über eine Romanhandlung ermöglicht. Der Nutzen liegt weniger in konkreten Schritten als in der sprachlichen und gedanklichen Klärung zentraler Lebensfragen. Was will ich wirklich? Welche Rolle spielen alte Verletzungen und wie entstehen neue Perspektiven? Im Vergleich zu vielen Selbsthilfebüchern hebt sich der Titel durch seine literarische Form, die symbolische Bildsprache und den emotionalen Unterbau der Geschichte ab. Die rote Tür, die Briefe ans Leben und die Figur des Therapeuten geben dem Stoff eine erzählerische Struktur, die Sinnsuche nicht abstrakt, sondern anschaulich macht. Gerade dadurch wirkt das Buch zwischen Roman und Lebenshilfe eigenständig und gut anschlussfähig für Menschen, die keine fertigen Antworten, aber nachvollziehbare Denkanstöße suchen. Wenn Sie unterstützen möchten, Andrea Weidlich, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald